Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Hier sind die Experten. Unser Thema heute: Schulden, wenn der Gerichtsvollzieher klingelt. Und Gerichtsvollzieher ist mittlerweile ein wirklich echt gefährlicher Job. Wir hören immer wieder davon, dass es zu Übergriffen kommt. Erst letzte Woche im Saarland wurde ein Gerichtsvollzieher bei einer Zwangsvollstreckung getötet. Björn Ellent ist Obergerichtsvollzieher hier am Amtsgericht Köpenick. Lieber Herr Ellent, was macht es mit Ihnen, wenn Sie diese oder solche schlimmen Nachrichten hören?
Man hört es schon regelmäßig, dass Kollegen natürlich verletzt werden im Dienst und emotional macht das schon was mit einem, weil man sich natürlich vorstellt, dass es einen selber ja auch mal treffen könnte. Man muss es dann in der Folge aber irgendwann auch ein bisschen zurückdrängen, weil man natürlich sonst mit sehr viel Angst dann seinen Beruf ausüben würde und zu den Leuten in die Wohnung gehen würde.
Wie gehen Sie mit diesen Unsicherheiten dann aber um? Weil Angst macht es einem ja schon.
Ja, aber dieser Job ist halt auch ein gefährlicher Job. Und man muss natürlich immer auf seine Eigensicherung halt achten und alles beobachten, damit man so viel wie möglich vermeiden kann. Also Verletzungen. Und das macht schon eben was mit einem, aber man muss es verarbeiten. Und das geht relativ schnell.
Sie haben auch schon einige gefährliche Situationen erlebt. Vielleicht ein Beispiel?
Ja, es gab mal einen Schuldner, der mich nicht aus dem Haus rausgelassen hat, zu einer Zeit, wo es noch keine Mobilfunktelefone gab. Dann musste ich mir gewaltsam den Weg freikämpfen sozusagen. Das endete dann mit doch erheblichen Verletzungen. Insofern passiert das immer wieder mal, dass man richtig Stress hat und auch gewaltsame Auseinandersetzungen hat. Aber in der Regel gehe ich den aus dem Weg und hole dann die Polizei, die mich dann dabei unterstützt.
Werden Sie in irgendeiner Art und Weise auf gefährliche Situationen vorbereitet? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Kurse Selbstverteidigung.
Ja, in der Ausbildung gibt es schon natürlich so einen Grundkurs in Eigensicherung und Selbstverteidigung, aber der ist wirklich sehr rudimentär und bringt nicht wirklich weiter, weil man müsste das regelmäßig üben.
Gerichtsvollzieher haben aktuell wirklich viel zu tun, weil immer mehr Menschen auch hier in Berlin ihre Rechnungen nicht bezahlen können. Die Überschuldung hat zugenommen. Der aktuelle Schuldneratlas zeigt, es ist der höchste Wert seit 7 Jahren. Und wir haben ja gerade schon gehört, dass das ein ziemlich gefährlicher Job ist. Wie gehen Sie denn auf jemanden zu, wenn der Ihnen aggressiv, wütend gegenübertritt?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich natürlich erstmal ja klingle und es öffnet mir jemand. Und den muss man halt gut beobachten, schon im Vorfeld. Ein entsprechendes Verhalten des Schuldners zeigt mir ja schon, ob eine gewisse Aggressivität vorhanden ist oder eben nicht. Ein entspanntes Verhalten produziert dann natürlich auch ein entspanntes Verhalten bei mir, ne? Und dann gehen wir ganz normal miteinander um. Aber es gibt natürlich schon so eine Zeichen von Nervosität und Aggression, die unterschwellig auch sind und die man also auch registriert und dann eine entsprechende Vorsicht auch walten lässt bei der Amtshandlung als solches.
Machen Sie es mal konkret. Also werden Sie dann sehr ruhig, nehmen Sie sich zurück, lassen Sie erstmal Ihr Gegenüber austoben, sage ich jetzt mal ganz salopp.
Da muss man sehr individuell vorgehen. Ja. Es gibt natürlich Leute, die brauchen das, dass sie auch mal ein bisschen härter angefasst werden, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja, weil
im Endeffekt muss ich ja die Amtshandlung durchsetzen. Das ist ja mein Job als Gerichtsvollzieher. Ich bin ja nicht als Sozialarbeiter unterwegs, sondern als Gerichtsvollzieher. Das heißt also, ich will ja was erreichen. Also ich möchte Geld bekommen oder ich muss einen Gegenstand wegnehmen oder was auch immer. Und das muss ich durchsetzen. Also bei manchen ist es halt angebracht, massiv vorzugehen. Bei anderen ist es besser, man lässt ihnen ein bisschen mehr Zeit, lässt sich austoben, ja, durchaus, und versucht auch viel zu kommunizieren, weil das nimmt schon mal sehr viel Druck raus und man muss auch versuchen, zwischendurch mal einfach die Lage derjenigen zu verstehen und ein bisschen darauf einzugehen. Das macht die Sache etwas leichter.
Ihr Job hat sich in den letzten Jahren ziemlich verändert. Also es ist einfach nicht nur Bürojob und Pfändung, sondern ganz viel mehr.
Wir haben früher als Gerichtsvollzieher, und ich mache das schon über 30 Jahre, sehr viel mehr gepfändet, also Gegenstände des alltäglichen Lebens, Fernseher, Stereoanlagen, alles sowas. Das ist immer mehr in den Hintergrund gerückt, weil auch die Sachen, der Verfall dieser Vermögenswerte halt sehr stark zugenommen hat. Was kriegt man heute schon noch für einen Fernseher, ne, an Geld, wenn man ihn versteigert? Das ist eher nicht mehr so vorrangig. Dafür haben wir andere Befugnisse bekommen. Wir können zum Beispiel im Vorfeld einer Zwangsvollstreckung schon mal abchecken, hat er ein Kraftfahrzeug oder hat er Konten, hat er einen Arbeitgeber, und können dann schon praktisch sehr viel machen, ohne dass derjenige überhaupt mit uns einen ersten Kontakt hat.
Björn Ellent hat auch schon an den kuriosesten Orten Geld eingetrieben. am Flughafen oder zum Beispiel auch im Gericht. Was war da los?
Ja, das war mal ein wirklich interessanter Fall, weil ich ja in der Regel immer draußen vollstrecke und zu den Leuten nach Hause gehe. In diesem Fall hatte ich aber eine Information von einem Gläubiger, dass ein Gerichtsverfahren stattfindet und der Schuldner als Beteiligter in einem Verfahren praktisch vorgeladen ist. Und zwar in meinem eigenen Gericht, Amtsgericht Köpenick, sodass ich mich dann im Vorfeld dort in diesen Gerichtssaal begeben habe und darauf gewartet habe, dass der kommt. Und er kam. Und das war wirklich ziemlich lustig eigentlich fast schon. Weil
Sie ihn gleich angetroffen haben.
Ja, na, der hat mich vor allem erkannt und hat gedacht, was macht denn der Herr Elend da? Ne? Und dann habe ich sozusagen unter den Augen des Richters, der natürlich im Vorfeld informiert war davon, eine Taschenpfändung vorgenommen und habe ihm Geld rausgezogen. Und tatsächlich war ein Großteil der Forderung anschließend bezahlt. Er wollte den Gerichtssaal noch tatsächlich verlassen, aber da standen dann zwei kräftige Justizbeamten, die ihm das verwehrt haben.
Er wollte sich noch aus dem Staub machen.
Ja, und gegen eine Taschenpfändung ist halt gar kein Widerstand eigentlich möglich, weil da ist natürlich immer Gefahr im Verzug. Also man muss das dann auch durchführen.
Wann kommen Sie eigentlich zu den Schuldnern, um Dinge zu pfänden? Da muss ja vorher noch ganz viel passieren. Das reicht ja nicht eine Mahnung hier, die ich bekomme von meinem Online-Shopping.
Die Mahnungen gehen ja diesem ganzen Verfahren voraus. Wenn aber diese Mahnungen praktisch nichts mehr gebracht haben, dann wird der Gläubiger ein gerichtliches Verfahren anstrengen. Und das Resultat aus diesem gerichtlichen Verfahren ist dann ein vollstreckungsfähiger Schuldtitel. Mit diesem Schuldtitel geht der Gerichtsvollzieher dann sozusagen los und versucht, das Geld auf diesem Wege beizutreiben. Aber Grundlage ist immer ein vollstreckungsfähiger Schuldtitel. Ohne diesen geht es nicht. Der muss auch zugestellt werden und der Schuldner oder die Schuldnerin hat dann auch Kenntnis von diesen Vorgängen. Und bevor ich komme, ist es in der Regel auch so, dass ich das vorher ankündige und auch nochmal die Möglichkeit gebe, das freiwillig zu bezahlen.
Viele haben ja nun Angst, dass alles wegkommt. Aber was darf der Gerichtsvollzieher jetzt wirklich auch dann mitnehmen?
Also grundsätzlich darf er eigentlich alles mitnehmen. Es gibt natürlich nach dem Gesetz, nach der Zivilprozessordnung Ausnahmen. Die sind relativ streng fixiert. Das handelt sich um Tisch, Bett, Schrank, Stuhl und ein paar notwendige Haushaltsgegenstände.
Welche? Aber
ja,
Fernseher, Handy?
Der Fernseher ist ja zum Beispiel keiner, wenn noch ein anderes informatorisches Mittel vorhanden ist. Also heutzutage wird ja viel über die iPads geguckt oder sonst irgendwie. Dann kann man auch den Fernseher mitnehmen. Also der ist jetzt ebenso pfändbar. Und wenn es irgendwelche sehr wertvollen Sachen sind, dann kann man auch im Wege der Austauschpfändung solche Sachen mitnehmen. Das heißt, man stellt einen kleinen Fernseher dahin und würde den großen 100 Zoll Fernseher, der wirklich was wert ist, mitnehmen.
Was ist mit Berufsmusikern, wenn ich jetzt meinetwegen mein Cello eigentlich für meinen Job brauche?
Alle Sachen, die zur Berufsausübung gehören, die sind unpfändbar. Also tatsächlich diese Musikinstrumente sind unpfändbar. Ich hatte einen Musiker, der hat mir tatsächlich mal seine Geige immer verpfändet, jedes Mal. Aber kurz vor dem Konzert hat er sie wieder ausgelöst, hat sie dann benutzt und hat sie im nächsten Monat wieder mir praktisch ins Büro gebracht und ich habe ein Pfandsiegel draufgeklebt und der hat dann immer seine Raten bezahlt.
Es gibt so zwei Begriffe, die so kursieren, die klingen ähnlich und es wäre schön, wenn wir da kurz nochmal eine Begriffserläuterung machen. Gerichtsvollzieher und Inkassobüro. Wo ist da der Unterschied? Wer ist da für was zuständig?
Ja, es gibt einen relativ großen Unterschied, weil die Inkassodienstleister, die durchaus eine wertvolle Arbeit sicherlich leisten, wenn es im vorgerichtlichen Verfahren um die Durchsetzung von Ansprüchen geht, haben allerdings natürlich in der Regel nur die Interessen des Gläubigers im Blick. Der Gerichtsvollzieher ist ja das staatliche Organ, was die Vollstreckung durchführt und berücksichtigt neben den Interessen des Gläubigers auch die des Schuldners, eben Schutzvorschriften zum Beispiel bei der Pfändung zum Beispiel, eben Sachen, die nicht gepfändet werden können und ein Überpfändungsverbot. Und das ist der große Unterschied.
Was halten Sie denn so von diesen ganzen schönen Geschichten? Kauf auf Raten, dann jetzt kaufen, später zahlen. Ich bin ja ein großer Fan davon, gebe ich zu.
Ich kann die Verlockung verstehen, aber ich würde es persönlich versuchen zu vermeiden, weil wenn man das nicht sehr gut im Griff hat, dieses Verhalten, dann kann es leicht ausufern und dann übersteigt sozusagen die Schuldenlast die Einkünfte und das sollte man natürlich vermeiden.
Und dann sind wir drin im Teufelskreis.
Dann sind wir beim Gerichtsvollzieher unter Umständen.
Was kann ich denn jetzt präventiv tun, um meine Ausgaben mehr im Blick zu haben und eben nicht in diese Schuldenfalle zu tappen?
Es gibt immer noch ein ganz altes Haushaltsmittel. Das ist dieses Haushaltsbuch, was ja viele empfehlen, was auch die Verbraucherzentralen oftmals empfehlen. Mein persönlicher Tipp wäre zum Beispiel, mal wieder auf Papier zurückzugehen, auch wenn es vielleicht umwelttechnisch nicht so ganz einwandfrei ist, aber mal einen einfachen Ordner anzulegen mit einer Sammlung der Unterlagen und der Verträge, die man so abgeschlossen hat, um alleine nur mal zu überprüfen, ob man irgendwelche doppelten Verträge abgeschlossen hat und auch dort dann die Vertragsbedingungen mal genau nachlesen kann, wann man was kündigen muss, damit man nicht in eine noch höhere Schuldenfalle tappt. Weil manches sind eben nur Einsteigerangebote, um irgendwelche Bezahlschranken zu überwinden, die sich dann nach 2-3 Monaten oder so zu höheren Kostenfallen entwickeln.
Uwe hat uns eine Mail geschrieben an studio@rbbonline.de. Er fragt, wer kann mir denn helfen, meine Ausgaben zu checken, wenn ich den Überblick dann verloren habe?
Ganz guter Tipp sind die Verbraucherzentralen in der Stadt. Die Adressen ergeben sich auch aus dem Internet, das kann man da raussuchen. Das sind eigentlich so die ersten Ansprechpartner, um mal zu checken, was habe ich überhaupt da, was ist da los und was für eine Instrumente kann ich benutzen, um einen Überblick zu erhalten.
Was ist mit Schuldnerberatung? Wann sollte ich mich an eine Schuldnerberatung wenden?
Also da gibt es eine ganz klare Regel. Wenn die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, das heißt also, ich kann das nicht mehr bedienen.
Wenn ich meine Rechnung nicht mehr bezahlen kann, bin überschuldet.
Und bin sozusagen überschuldet, dann wende ich mich an die Schuldnerberatung. Hierbei muss man allerdings auch sehr aufpassen, da gibt es ein paar Leute, die das ausnutzen, die Not von den Schuldnern und da versuchen, Kasse zu machen. Also da muss man irgendwas Seriöses raussuchen. Auch da gibt es Tipps von den Verbraucherzentralen oder auch von den Landesämtern, also von den Bezirksämtern, Sozialämter zum Beispiel. Da kann man sich hinwenden, da gibt es entsprechende Flyer und dann Möglichkeiten. Mein persönlicher Favorit wäre, dass ich vor jeder Anschaffung, die vielleicht nicht unbedingt sein müsste, da meine ich jetzt nicht die notwendigsten Sachen. Ich brauche einen Kühlschrank, dann muss ich einen Kühlschrank kaufen. Das ist nicht das, was ich meine. Aber wenn ich irgendwelche Verbraucherschulden mache, dann sollte ich vorher mal darüber nachdenken, was ich da tue und vielleicht mal einfach eine Nacht darüber schlafen. Einfach mal sacken lassen. Was will ich da kaufen? Und am nächsten Tag ist der Wunsch dann noch genauso da. Man könnte auch eine Runde spazieren gehen. Da gibt es diverse Möglichkeiten, um einfach eine Zeitverzögerung zwischen dem Kauf, dem tatsächlichen Kauf und dem Wunsch herzustellen. In dieser Zeit stellt sich das Gehirn anerkanntermaßen um und sagt, naja, brauche ich jetzt nicht wirklich. Und schon haben wir eigentlich einen Gegenstand weniger, den wir nachher schuldentechnisch bedienen müssen.
Privatinsolvenz, auch ein Thema. Ab wann würden Sie denn jemandem raten, ich gehe jetzt in die Privatinsolvenz?
Also grundsätzlich gilt natürlich, wenn ich so viele Schulden habe, dass ich sie auf absehbare Zeit nicht mehr bedienen kann und nicht tilgen kann, dann muss ich mir überlegen, ob ich zu einer Schuldnerberatungsstelle gehe und mit denen darüber spreche, ob eine Privatinsolvenz sinnvoll wäre. Zum Beispiel, ich würde vielleicht in einem Jahr einen gut dotierten Job antreten und könnte mit diesem Gehalt meine ganzen ausstehenden Schulden bezahlen. Dann würde ich davon abraten, eine Privatinsolvenz zu machen, weil die natürlich erhebliche Einschränkungen hat in dem normalen Leben, was man so hat.
Welche zum Beispiel?
Man müsste sich unter die Knute eines Insolvenzverwalters begeben. Das heißt, man müsste das pfändbare Gehalt abtreten an diesen, der es dann wiederum an die Gläubiger verteilt. Und man würde zum Beispiel auch seine öffentlichen Schulden gar nicht loswerden. Also Steuerschulden, Unterhaltsschulden, so eine Sachen bleiben bestehen. Also damit kann man sich da nicht retten. Sonst müsste die Allgemeinheit das ja bezahlen über die Steuern, die bezahlt werden. Wenn ich aber so gar keine Aussicht darauf habe, viel Geld zu verdienen und die Schulden nicht mehr bedienen kann, dann rate ich zum Gang zur Verbraucherinsolvenz, aber vorher zur Schuldnerberatungsstelle, die einem dann auch Tipps gibt, ob das sinnvoll ist und was man für Unterlagen benötigt und einem dabei hilft.
Wir haben heute hier über Schulden gesprochen. Kein angenehmes Thema, aber wichtig, denn es gibt immer mehr Berliner, die ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Der aktuelle Schuldenatlas sagt, es ist der höchste Wert seit 7 Jahren. Mit unserem Experten, Obergerichtsvollzieher Björn Ellend, haben wir darüber gesprochen, wie schnell man da reinrutscht, warum es auch so schwer ist, da wieder rauszukommen, aber auch darüber, wie gefährlich der Job des Gerichtsvollziehers tatsächlich ist. Wir haben Tipps bekommen, wie man den Weg raus aus den Schulden findet, ganz einfache Tipps auch, Haushaltsbuch führen, Hilfe annehmen, nicht warten, bis die Mahnbriefe sich stapeln. Und ganz wichtig, es gibt Unterstützung kostenlos bei der Verbraucherzentrale oder bei anerkannten Schuldnerberatungen, bei Beratern, die Geld verlangen, sagt Herr Ellent, aber unbedingt genau hinschauen. Und, lieber Herr Ellent, Sie sagen auch Vorsicht vor Influencern.
Ja, das ist ein großes Thema, insbesondere bei der etwas jüngeren Generation. Die sind ja doch sehr hinterher, sich Ratschläge von Influencern anzugucken. Die muss man wirklich mit Vorsicht genießen. Ja. Also man sollte wirklich die offiziellen Stellen nehmen, um sich da entsprechend beraten zu lassen und Hilfe anzunehmen und sich nicht auf irgendwelche vermeintlichen Experten einzulassen, die im Internet irgendwelche Tipps geben.
33 Jahre sind Sie jetzt Gerichtsvollzieher und haben eine Menge erlebt, eine Menge Geschichten. Und es gibt auch Geschichten, die Sie sehr, sehr bewegt haben.
Ja, eine Sache war wirklich, also sie war nicht so mega spektakulär, aber ich habe mal tatsächlich ein Auto gefändet für einen Gläubiger, der dieses Auto für seine Frau haben wollte. Da gibt es so eine Art Eigentumsübertragung. Und als ich dann da in der Wohnung aufgeschlagen bin, hat die Frau mir freiwillig die Autoschlüssel gegeben und hat gefragt, ob sie das Auto noch ausräumen darf. Sie braucht es als Pflegekraft eigentlich, um irgendwo hinzukommen zu ihrer Arbeit. Dann ging sie mit ihrer kleinen Tochter runter und räumten dieses Auto aus und weinten dabei. Und die Tochter nahm noch das Kuscheltier von hinten mit. Und ich habe auch gedacht, muss das jetzt wirklich sein? Also das ist mir relativ nahe gegangen, erstaunlicherweise, weil das irgendwie so sinnlos erschien. Und wer macht schon gerne sinnlose Sachen? Also klar, der Gläubiger hat sein Geld bekommen und sein Auto bekommen, aber die Familie war wirklich sehr traurig. So traurig, dass es mir tatsächlich etwas nahe gegangen ist.
Dass es sie auch traurig gemacht hat.
Hat mich ein bisschen traurig gemacht, ja.
Schulden, wenn der Gerichtsvollzieher klingelt. Unser Thema heute in den Experten. Vielen Dank an Björn Ellent, dass er die Zeit hatte, uns hier zu besuchen und uns auch so spannende Einblicke in seinen Beruf gegeben hat. Und natürlich die vielen guten Tipps. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis ganz bald.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.